Übersetzung. Alle pflichtgemäßen Tätigkeiten Dharmas sind zweifellos zur endgültigen Befreiung bestimmt. Sie sollten niemals um materiellen Gewinnes willen ausgeführt werden. Darüber hinaus sollte jemand, der im endgültigen pflichtgemäßen Dienst beschäftigt ist, materiellen Gewinn zur... Darüber hinaus sollte niemand, der im endgültigen pflichtgemäßen Dienst Dharma beschäftigt ist, materiellen Gewinn zur Sinnbefriedigung benutzen. Erläuterung. Wir haben bereits besprochen, dass reiner hingebungsvoller Dienst für den Herrn ganz von selbst, von vollkommenem Wissen und der Loslösung vom materiellen Dasein begleitet wird. Aber es gibt auch andere, die der Ansicht sind, dass alle Arten von pflichtgemäßen Beschäftigung, einschließlich der religiösen, dazu bestimmt sind, materiellen Gewinn zu erlangen. Die allgemeine Neigung eines gewöhnlichen Menschen in irgendeinem Teil der Welt ist es, materiellen Gewinn im Austausch gegen religiöse oder andere pflichtgemäße Dienste zu erlangen. Sogar in den vedischen Schriften wird für alle Arten von religiösen Werken ein verlockender materieller Gewinn angeboten. Und die meisten Menschen werden von solchen Verlockungen oder Sichtungen der Religiosität angezogen. Warum werden solche angeblich religiösen Menschen vom materiellen Gewinn verführt? Weil materieller Gewinn die Möglichkeit bietet, Wünsche zu erfüllen, wodurch die Sinne befriedigt werden. Dieser Kreislauf der pflichtgemäßen Beschäftigung umfasst sogenannte Religiosität, gefolgt vom materiellen Gewinn, der wiederum die Erfüllung der Wünsche nach sich zieht. Sinnbefriedigung ist der übliche Weg aller Arten von Menschen, die von ihrer Arbeit völlig in Anspruch genommen werden. Doch Suta Goswami erklärt diesen Weg in dem obigen Shloka des Srimad Bhagavatam für nichtig. Man sollte sich mit keiner Art pflichtgemäßen Dienstes beschäftigen, die nur auf materiellen Gewinn ausgerichtet ist. Ebenso sollte materieller Gewinn nicht für Sinngenuss benutzt werden. Wie materieller Gewinn benutzt werden soll, wird im nächsten Shloka beschrieben. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Simad Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Sarasate Devam Gauravani Pracharine Nirasesa Sunyavari Vaskatyade Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jaya Advaita Gadadhara Srivastava Gaurabhaktavrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Lies noch einmal den Shloka. Dharmasya yavavagasya nator tayopakalpate natasya damakantasya kamalabhaya hismrita. Übersetzung. Alle pflichtgemäßen Tätigkeiten Dharmas sind zweifellos zur endgültigen Befreiung bestimmt. Sie sollten niemals um materiellen Gewinnswillen ausgeführt werden. Darüber hinaus sollte niemand, der im endgültigen pflichtgemäßen Dienst beschäftigt ist, materiellen Gewinn zur Sinnbefriedigung benutzen. Dies ist eines der, man könnte sagen, fast radikalsten Verse des Srimad Bhagavatams. Er ist ein Shloka, der das transzendentale Dharma kennzeichnet. Und er ist auch ein Shloka, der deswegen, weil es sich um spirituelle und transzendentale Verhaltensweisen kümmert, es völlig bricht mit der gewohnten mit dem gewohnten Verlauf der Aktivitäten, dem uns gewohnten Verlauf der Aktivitäten innerhalb der materiellen Welt. Jede Tätigkeit, die wir gewohnt sind zu tun, hat ein bestimmtes Ergebnis. Und wir tun diese Tätigkeit nur deswegen, weil wir das Ergebnis haben wollen. Zum Beispiel sind einige von uns damit beschäftigt, das Gemüse zu putzen. Wir tun das in der Erwartung, dass zum Schluss dann geputztes oder sauberes Gemüse herauskommt, welches wir in den Kochtopf stecken können. Sonst würden wir sicherlich nicht mit Messern auf die Gefahr unserer Daumen hin Gemüse putzen. Nicht? Oder Menschen gehen zur Arbeit. Sie tun das in der Hoffnung, dass sie am Ende ihrer Tätigkeiten genügend Geld in den Händen halten, sodass sie sich mit dem Geld Dinge oder des Lebens ermöglichen können. Jede Tätigkeit, die wir tun, auch Tätigkeiten von eher subtiler Form, dass wir beispielsweise einem Menschen mit einer liebevollen Haltung entgegengehen, tun wir in Vorerwartung des Ergebnisses der Tätigkeit. Wir würden nicht einem Menschen freundlich gegenüber gehen, wenn wir nicht irgendwie das Gefühl hätten, er wird diese Freundlichkeit zumindest nicht mit Schlägen beantworten. Er wird uns ebenfalls freundlich gegenüber treten. Manchmal ist es so, dass Menschen, die als Verliebte galten, sich schließlich scheiden lassen, weil sie merken, ihre Beziehung geht auseinander, da eben nicht die Erwartungen erfüllt werden, die man in die andere Person gesetzt hat. Diese Welt ist eine Welt, in die man Erwartungen setzt und die Erwartungen erfüllt. Und deswegen ist der Dharma als eine Art Kodex auf der unteren Ebene verstanden, durch das man auch bestimmte Erwartungen erfüllt bekommt. In der vedischen Zivilisation gab es diese Verhaltensmaßnahmen auf den unterschiedlichsten Ebenen und es wurde erwartet, dass jemand, der sich danach richtete, ein Ergebnis kriegte. So, hier in diesem Schlokka wird dieser ganze zu diesem Punkt Stellung genommen, in einer höchst erstaunlichen Art und Weise. Es wird gesprochen von spirituellen Aktivitäten, die keinerlei materielles Ergebnis mit sich bringen. Keinerlei Ergebnis deswegen, weil es kein Ergebnis innerhalb dieser Welt ist. Dadurch, dass wir Krishna-Bewusstsein praktizieren, sollten wir nicht erwarten, dass wir materielle Ergebnisse haben. Ich habe vor einiger Zeit mit einem Freund Krishnas gesprochen, der seine Freundin geduldig versucht, zum Chanten der heiligen Namen zu bewegen. Und sie hat dann einmal auch gechantet, nämlich als sie in der Nacht einen Albtraum hatte und sich gefürchtet hat, sondern hat sie gechantet, damit die Furcht weggeht. Und es ist auch gegangen. Aber das ist nicht das Ziel vom Chanten der heiligen Namen. So ein materieller Nutzen ist nicht, was wir damit anstreben. Wir sagen manchmal, wenn wir Leute zum Chanten bewegen wollen, wenn man chantet, wird man sehr froh im Gemüte, man wird sehr man wird sehr beruhigt, es ist Meditation, durch die man ausgeglichen wird und so weiter und so fort. Doch das ist nicht das Ziel des spirituellen Lebens. Und das genau ist der Grund, weswegen sich letztendlich so wenige mit Krishna-Bewusstsein auseinandersetzen oder ernsthaft befassen. Die viele Menschen, die sich mit dem spirituellen Leben befassen, wollen auch das spirituelle Leben zum Öl machen für ihr materielles Leben. Sie wollen damit das ein bisschen chanten, oder sie gehen zur Kirche, um materielle Vorteile zu kriegen. Wie Prabhupada es ausdrückt, wie es die deutschen Ladies taten, als Deutschland von einem, also im Weltkrieg beschäftigt waren, kamen viele Männer nicht nach Hause zurück. Und zu der Zeit waren die Kirchen überfüllt, weil die Frauen beteten: Mein lieber Gott, bitte schick mir meinen Ehemann zurück. Unsere Pläne sind noch nicht ganz erfüllt. Wir wollen noch weiter Familienleben betreiben. Naja, das sieht man sehr, sehr oft. Selbst im amerikanischen Kongress wurde, als die Leiden des materiellen Daseins so stark wurden, nicht genug zu essen da war und die Wirtschaft so mühsam erst in Gang kam, einen Tag beiseite gesetzt als Gebetstag. Wenn ihr euch das amerikanische Fernsehen anschaut, seht ihr, wie sehr Religiosität auf diesem unteren Blatt sozusagen benutzt wird für materiellen Gewinn. Es treten da so Evangelisten auf die Mattscheibe und sagen: Ich glaube an Jesus und dann hatte ich einen Unfall und das Auto ist kaputt gegangen und alles um mich herum auch, aber meine Beine nicht, weil ich an Jesus glaube. Oder seitdem ich an Jesus glaube, habe ich nur noch Glückslose in der Lotterie. Keiner kann es verstehen. Und so weiter und so fort. Das ist ja richtig verbreitet. Was also man für materielle Vorteile hat, wenn man Dharma, wenn man Religiosität auf dieser Ebene betreibt. So, im Krishna-Bewusstsein ist das nicht, gilt das nicht. Hier wird gesagt, alle pflichtgemäßen Tätigkeiten, Dharmas, sind zweifellos zur endgültigen Befreiung bestimmt. Sie sollten niemals um materiellen Gewinnswillen ausgeführt werden. Zu Anfang kommt der junge Transzendentalist oder der Spiritualist zum Krishna-Bewusstsein meistens eben, um ein bestimmtes Ziel zu erfüllen. Krishna erklärt die vier Motivationen, die Menschen, die ein bisschen Sukriti haben, ein paar gute Reaktionen, ein paar, die gut gehandelt haben in ihrem Leben, zum Krishna-Bewusstsein bringen. Vier Beweggründe sind es, die aber allesamt materiell motiviert sind von diesem Verständnis von Dharma. An erster Stelle stehen diejenigen, die notleidend sind, denen es schlecht geht, die sich nicht wohlfühlen im materiellen Leben, denen es doch an etwas mangelt. Dann sind andere da, die einfach Geld brauchen. In der westlichen Kultur ist meistens nicht, dass Leute zu uns kommen, weil sie Geld brauchen. Es gibt manchmal ein paar Diebe, die dann mit den Einnahmen beim Sonntagsfest durch das unter den Arm nehmen und weglaufen damit. Aber das ist wirklich sehr, sehr selten. In Indien jedoch ist es so, dass viele Leute sich in religiösen Tätigkeiten zuwenden, weil Religion ja in dieser Welt eine kleine Art von als Organisation auftritt, die auch von den Leuten, die um zu funktionieren, Einnahmen hat, und Priester kriegt ja was davon. So gibt es Leute, die das. Wir sind hier nicht so sehr etabliert wie die Kirche zum Beispiel und haben deswegen nicht so große Einnahmen und deswegen kommt keiner, um Geld zu kriegen, zu uns im Allgemeinen. Dann gibt es noch ein anderes Motiv, derjenige, der neugierig ist, der wissen möchte, was ist denn das, und noch ein viertes, wer ist der vierte? der nach der Wahrheit strebt. Yes, das ist der Beste. So, im spirituellen Leben, oder auch im spirituellen Leben, gibt es auf der unteren Stufe Leute, die zur Religiosität kommen, aus dem aus materieller Motivation. Auch selbst der Wahrheitssuchende, der Gyani, der Wissen erlangen möchte und besitzen will, der hat zu Anfang noch ein Motiv. Er ist auf der Suche nach Wissen. Um jedoch zum Krishna-Bewusstsein wirklich aufzusteigen, muss man diese materiellen Motivationen, die einen zum Krishna-Bewusstsein geführt haben, transzendieren. Diese materiellen Motivationen sind nämlich nicht sind Steine und Gewichte, die uns es nicht erlauben, wirklich Fortschritte im Krishna-Bewusstsein zu machen. Nun, ich möchte, um diesen Shloka zu erläutern und zu erklären, zu einer wichtigen Frage kommen, die manchen in der Einfachheit, in der ich sie stellen werde, zunächst einmal verblüffen wird. Ich möchte mit dieser Erläuterung auf ein wichtiges Thema eingehen, was wir unbedingt verstehen müssen, um nicht zu denken, na dann beschäftige ich mich eben nicht mit Dharma, mit dem transzendentalen Dharma. Ich möchte nämlich sprechen über das, was man beschreibt als das fünfte Ziel im Leben. Es gibt vier materielle Ziele im Leben, mit denen sich einer, der Dharma für materielles Leben beschäftigt, auseinandersetzt. Es ist erstmal Religiosität ohnehin, Menschen, oder sagen wir mal, in unserer Zeit haben Leute einmal versucht zu ermitteln, warum es immer wieder Menschen gibt, die ein religiöses Interesse haben. Das liegt daran, hat man ermittelt, weil der Mensch sich seit eher nach Geborgenheit sehnt. So kommt es, dass besonders Witwen, deren Mann gestorben ist, sehr religiös auch werden. Oder dass auch Männer, die in irgendeiner Weise schwere Schicksalsschläge gekriegt haben, sehr religiös werden. Ein Großteil unserer weltlichen oder sagen wir mal westlichen Theologie, also das Wissen um den Gott, befasst sich mit den Motivationen, die Menschen zur Religiosität bringen. Und in fast allen Fällen ist es, oder sehr oft ist es so, dass die Theologie zum Schluss kommt, der Mensch braucht Gott und schafft sich deswegen sein Gottesbild, indem er sich geborgen und sicher aufgehoben fühlt. Also eine Motivation. Der Mensch ist ein religiöses Tier, so sagen manche Psychologen, welches einfach den Ofen halt in Gott braucht, nicht? An dem man sich die starren Gliedmaßen wärmen kann, wie eine Katze, die Einlass begehrt und sich an den warmen oder hinter dem warmen Ofen legt. So, dies ist eine Art Gott kratzt meinen Rücken Philosophie. Ich gebe dir auch mal, ich kratze auch mal deinen Rücken. Ich gehe mal zur Kirche und höre mir diese Dinge an, die da gesagt werden. Das ist Dharma auf der weltlichen Ebene. Ich meine, wir können uns diesen Dingen, wie ihr wisst, ich werde versuchen, ein bisschen ketzerisch jetzt in diese Bereiche einzudringen, um einfach ein bisschen, um klar zu machen, warum es, warum es nicht zu viel ist, zu postulieren, wie es hier das Bhagavatam sagt, dass man diese Art von Religiosität einfach sich ihr entledigt, sich frei von ihr macht, sie als eine Art Anker erkennt. So, wir müssen aber, um das zu erklären, ein bisschen in die Philosophie eindringen des Krishna-Bewusstseins, denn Und wir müssen die Frage stellen, gibt es denn überhaupt Gewinne, die höher einzustufen sind als materielle Gewinne? Gibt es bei der Religiosität etwas anderes als nur das Gefühl von Geborgenheit? Oder dass man in eine Gruppe, zu einer Identifizierung kommt? Ich bin Christ und bin mit meinen christlichen Brüdern eins, oder ich bin Muslim oder Hindu und so weiter und so fort. Gibt es eigentlich noch größere Gewinne, die wir erzielen können? So, um das zu erläutern, möchte ich eine einfache Behauptung stellen. Ich möchte sagen, manche kennen es schon, aber ich finde es einfach so großartig, dass ich es hier auch erklären wollte im Ferienlager. Ich möchte zwei Dimensionen unserer Existenz beleuchten. Die erste Dimension möchte ich als die Wie-Dimension bezeichnen und die zweite Dimension als die Warum-Dimension. Wenn wir jetzt fragen würden, eines unserer Gäste, wenn wir zum Beispiel, sagen wir mal, Heinrich, das ist ein fiktiver Name, fragen würden, Heinrich, warum bist du hierher gekommen? Und Heinrich antwortet, mit dem Auto. Nein, warum bist du hier ins Ferienlager gekommen? Ja, mit dem Auto. Wieso? Anscheinend versteht er das nicht, wie ich das meine. Heinrich, wie bist du hierher gekommen zum Ferienlager? Ja, ich dachte, ich treffe hier interessante Leute oder erfahre mehr über Krishna-Bewusstsein. Nein, Heinrich, wie bist du hierher gekommen? Ich verstehe das nicht. Meinst du was? Ich gebe zu, ich esse gern Prasadam. Weil ich gern Prasadam esse, dann meinetwegen. Aber nicht nur. Verkenn mich nicht so. So, was hier geschehen ist, ist eine Wie-Frage auf eine Warum, eine Wie-Antwort auf eine Warum-Frage gemacht, gegeben worden und eine Warum-Antwort auf eine Wie-Frage. Wenn ich frage, wie Heinrich, wie bist du hierher gekommen? Warum bist du hierher gekommen? Dann will ich nicht hören, mit welchem Transportmittel er gekommen ist. Ich will vielleicht hören, ja, weil ich hier mir die Gemeinschaft von Devotees, die habe ich gesucht einfach. Und ich habe, wie soll ich mich ausdrücken, gerne Prasadam essen wollen. Also wenn ich frage, warum, dann frage ich nach einem Grund, einer persönlichen Motivation, die ihm als Person sozusagen die Basis gebildet hat, die Grundlage gebildet hat, warum er jetzt hier ist. Wenn ich jetzt aber frage, wie bist du hierher gekommen, dann interessiert mich die Mechanik. Welches Fortbewegungsmittel hat er benutzt? Ein Auto, ein Fahrrad, ein Zug oder die Mitfahrerzentrale? Wie hat er sich fortbewegt? So, mit warum fragen wir immer nach dem, was Person herbeiführt oder bewegt, und mit wie stellen wir die Frage, wie etwas funktioniert. Fragen wir nach den Dingen und den der Art und Weise, wie die Dinge funktionieren. Wenn wir zum Beispiel sagen, wie kommt es, dass es jetzt warm ist, dann würden wir sagen, wie kommt es, dass das Wetter so schlecht ist? Ich habe von Vishwatma, also wo wir jetzt auf der Farm sind, möchte ich gerne ein Farmbeispiel geben, von Vishwatma gestern war es, glaube ich, etwas Interessantes gehört. Die Arbeiterversicherung in der Schweiz hat jetzt eine Vorschrift gegeben, wie lange Arbeiter draußen sein dürfen. So dass in der Schweiz ein besonders großes und üppiges Ozonloch wuchert und deswegen die Arbeiter sehr gefährdet sind, die den ganzen Tag zum Beispiel bei Straßenarbeiten beschäftigt sind. Und deswegen, wenn sie zu lange draußen sind, krank werden, ist im Grunde genommen wirklich ein Symptom des Kali-Yugas. Du kannst heute nicht lange draußen bleiben in der Schweiz, weil du dann krank bist. Das ist auch vielleicht etwas für die Sonnenbader unter den Feriengästen. Eine Art ja, Hinweis, badet euch nicht zu lange an der Sonne, sonst werden diese ungefilterten Strahlen euch einen Hautkrebs beibringen. Also so schlimm ist das hier in der Schweiz geworden. So, man kann jetzt fragen, wie kommt es, dass das so ist? Und dann wird man darüber sprechen müssen, wie Giftgase, also diese Treibgase, mir fallen die Namen gerade nicht so ein, Formaldehyd oder wie heißt das? Was? FKK-Gas? Das ist ja was ganz anderes, FKK. FCKW oder sowas. Philipp weiß das, den Namen. Und man würde dann über die Wirkung dieses Gases in der Atmosphäre sprechen müssen und über die Art und Weise, wie es die Ozonschicht knackt und aufreißt und so weiter. Wenn wir jetzt aber fragen würden, warum ist das so, würden wir zu einer ganz anderen Dimension, der Dimension von Personen kommen. Ich weiß, dass diese Art Betrachtungsweise überhaupt nicht dem Westler zu eigen ist und muss da noch ein bisschen dran arbeiten, um das klar und logisch darzulegen. Ich will jetzt mal hier eine Warum-Erklärung versuchen. Und zwar würden wir sagen, ja, weil das Karma der Menschen so schlecht sind. Die handeln so sinnvoll, sodass jetzt eine karmische Reaktion auftritt, dass die materielle Natur, die letztendlich eine persönliche Dimension hat, so reagiert. Um diesen Punkt zu etablieren, werde ich jetzt mal tief in die Geschichte des philosophischen Forschens hineingehen. Keine Angst, ich weiß, dass nicht jedermanns Sache, diese Überlegung so zu treffen, und deswegen will ich nicht so lange das machen. Sokrates hatte einen interessanten Punkt gemacht. Der Philosoph Sokrates sah, dass sein Körper, als er sich seinen Körper untersuchte, in einer hochinteressanten Art und Weise funktionierte. Auf intelligente Art und Weise nämlich. Die Bewegungen, die er machte, dass er aß und dann diese Nahrungsmittel umgewandelt wurde in Energie, mit der er gehen konnte. Er sah selber, dass er in der Lage war, Phänomene zu untersuchen und da Gründe zu ermitteln, und sagte also, ja, da ist Intelligenz in mir vorhanden, das kann ich deutlich erkennen. Und er schaute dann in die Welt hinein und merkte, dass auch in der Welt eine Art Intelligenz gegenwärtig ist. Dass Dinge nämlich funktionieren in einer sehr genau aufeinander abgestimmten, überhaupt nicht zufälligen Art und Weise. Wer sich mit Landwirtschaft beschäftigt, und ich glaube, ihr habt von Beschwart mal einige Dinge gehört, wird bald merken, wie intelligent die Natur ist. Ich habe einmal in einer UFO-Kongress einen Vortrag gegeben, der intelligente Kosmos hieß der. Dieser Vortrag. Wir sehen, dass überall diese Intelligenz am Wirken ist. In der Bhagavad Gita verstehen wir, dass diese Intelligenz Krishnas Intelligenz ist. Krishna hat zwei Formen als Überseele. Einmal ist er gegenwärtig in unserem Herzen, und von ihm kommen Inspirationen zum Beispiel, die wir plötzlich verspüren.
Krishna ist aber auch gegenwärtig innerhalb der materiellen Natur und hat dort die Gesetze eingelegt, die zum Beispiel auf der atomaren Ebene wirken, sodass sich immer etwas, was wir fallen lassen, nach unten bewegen, als Gravitationskraft nämlich, und so weiter und so fort. Es gibt in der Naturwissenschaft vier Naturgesetze, die von einem Gesetzgeber, von Krishna kommen. Es hätte ja ganz anders sein können, aber Krishna hat es so etabliert. So, dieser materielle Kosmos unterläuft einer bestimmten Intelligenz, und wenn wir uns gegen diese Gesetze wehren, so werden wir eine ganz bestimmte Reaktion von dieser materiellen Natur bekommen. Sie wird wir kommen also damit letztendlich zu einer persönlichen Dimension auch in der Welt. Ich möchte das, was ich bisher gesagt habe, jetzt mit einer kleinen Geschichte aus der Chandogya Upanishad zusammenfassen. Es gab einmal einen jungen Mann, so geht die Geschichte, der altklug war, oder altklug, zum Besserwisser. Und sein Vater sah sich davor gestellt, ihm eine Erziehung zu geben, und es war sehr schwierig für ihn. Und so schickte er ihn zu einer Schule, wo er lernte, und dann kam er zurück. So, der Vater wollte ihm jetzt zeigen, dass er noch nicht die Warum-Dimension beherrschte. Und stellte ihn also eine Frage: Hast du das gelernt, was nicht in Worten auszudrücken ist? Das hatten wir gestern am Anfang, hatten wir diesen Sanskrit-Shloka aus der Kena Upanishad gelöst. Hast du das erreicht, was nicht mit dem Manas, mit dem Geist verstanden werden kann? Hast du das verstanden? Und der Sohn wusste nicht, worauf sein Vater hinausging, und sagte: Vater, was willst du mit diesen Fragen bezweifeln? Wie kann ich das lernen? Wie kann ich das ausdrücken, was nicht auszudrücken ist? Und wie kann ich das verstehen, was nicht zu verstehen ist? Und der Vater war sehr, der hatte was vor. Sagte dem Sohn: Gut, ich will dir das zeigen, was ich meine. Geh zu dem Baum dort und hol die Frucht. So, der Junge kam mit einer Frucht von dem Baum, ich glaube, es war eine Mangofrucht, zurück. Also bin ich nicht ganz sicher, ob es eine Mango war, aber sagen wir mal, es war eine Mango. Was siehst du? Ja, sagte der Sohn, ich sehe eine Mango. Nein, sagte der Vater, das meine ich nicht. So, der Sohn nahm dann ein Messer, schnitt die Mango auf und sagte: der Vater fragte: Was ist das? Und der Sohn antwortete: Eine Mango. Nein, ist das alles? Fragte der Vater. Und der Sohn dachte jetzt, er wollte in die Innereien des Mangos. Und schnitt also die Mangos auf. Nein, ich sehe eine Schale, Fruchtfleisch und ein wie soll ich mich ausdrücken, sagte der Sohn, ein Kern und ein Kerninneres. Ist das alles? Fragte der Vater. Sagte der Sohn, ja, das ist alles, was ich sehe. Lorenz, was hättest du noch gesehen? Schale war da. Flüssigkeit, hätte Lorenz noch gesehen. Wenn man quetscht, ne? Ich werde nicht drauf kommen, also der Vater sagte, ich sehe
ein Mangobaum. Denn in dem Mango ist der Same und in ihm, in dem Samen, ist sehr kompliziert. Ich fasse das ein bisschen zusammen, weil das eine sehr lange Diskussion ist. Und jetzt bin ich aber, jetzt habe ich langsam, ist mein Gedankengang hat meine Worte jetzt erreicht. Ich sehe einen Mangobaum. Hier ist ein Mangobaum drin, aber ich kann ihn nicht sehen mit diesen Augen. Gott hat hier einen Mangobaum hineingetan. Letztendlich kann man somit Gott sehen. Ich weiß nicht, ob es für euch so klar ist. Der Vater sprach davon an, sprach darüber, dass dieser Same nicht einfach nur ein chemisches, ein bisschen Biochemie war. Und dass diese Mango nicht einfach nur zerlegt werden konnte auf wissenschaftliche Art und Weise, sondern dass es hier ein Gesetz drin gab, was nicht so zu sehen ist. Nämlich und dass dieses Gesetz letztendlich ihren Ursprung hatte in einer intelligenten, in der Intelligenz Gottes. Diese ganze Welt hat als höchstes ursächliches Prinzip die Warum-Dimension, die durch Person gegeben wird, die nur Person beschreibt und deren Verhalten. Einfach nur das, was unsere materielle Wissenschaft betreibt, wenn sie diese Welt analysiert, ist eine sehr einseitige und eindimensionale Sicht und hat nichts mit Erkenntnis zu tun. Es hat einfach nur mit Mechanik etwas zu tun. Seht mal, Person zum Beispiel sind werden von dieser subtilen, nicht ausdrückbaren und nicht, wie soll ich mich ausdrücken, vorhersehbaren Art und Weise regiert. Die funktionieren nicht wie Maschinen. Sie haben nämlich eine spirituelle Seele, die ebenfalls eine Person ist. Und Individualität drückt sich in einer bestimmten Art und Weise aus. Wenn zum Beispiel ein Traktor fährt, ist es, sagen wir mal, wir lassen einen Traktor einen Hügel herunterfahren, dann ist es mehr oder weniger voraussehbar, wohin er fährt. Er fährt durch Schlaglöcher, er wird vielleicht umkippen, er wird immer nach unten fahren, der Traktor. Wenn wir ihm sogar das Steuerrad festbinden, ist es noch besser. Er wird dann gegen Stein fahren und auseinanderfallen. Personen jedoch, wenn wir sie auf den Hügel stellen und sagen, jetzt geht's los, die werden alles Mögliche tun. Manche werden sich hinlegen und sich sonnenbaden. Andere werden anfangen, Hare Krishna zu chanten. Wieder andere werden nicht den Hügel runterlaufen, sondern höher gehen und so weiter und so fort. Die funktionieren nach ganz anderen Gesetzmäßigkeiten, nach den Gesetzmäßigkeiten von Intelligenz und von Persönlichkeit, nicht von mechanischen Dingen. So, ein Gottgeweihter stellt die Frage, warum sind die Dinge so, und kommt letztendlich dahin, Persönlichkeit anzunehmen als die letztendliche Ursache von allem. Ich möchte euch jetzt zum Schluss ein Beispiel aus Sokrates' Leben noch dafür geben und dann eins aus der Kena Upanishad. Sokrates hatte ja immer Dialoge geführt, und einmal wurde er gefragt, Sokrates, warum das fragte er, warum sitzt Sokrates hier? Und sein Gegenüber sagte, naja, Muskeln, Sehnen, Knochen, all das führt dazu, dass Sokrates jetzt so sitzt da. Doch Sokrates sagte, du hast damit nur beantwortet, wie Sokrates hierher gekommen, was die mechanischen Voraussetzungen waren, dass er hierher gekommen ist. Du hast aber nicht gesagt, warum Sokrates da sitzt. Sokrates sitzt hier, weil er es will. Der hat einen Wunsch. Deswegen sitzt er hier. Und der Wunsch, das ist etwas, was Maschinen oder
Knochen und Sehnen ja nicht selber haben. Das ist, was die Seele hat. Ein anderes Beispiel, Krishna wollte in der Kena Upanishad den Halbgöttern eine interessante Lektion erteilen, die ich auf eine bestimmte Art und Weise jetzt auslegen möchte. Und zwar kam einst Brahma, Vishnu und Shiva auf einen Hügel erschienen. Und Vishnu war zu sehen, kleidete sich in seine Ausstrahlung des Brahman, das Brahma Jyoti. Er war sehr, sehr hell von einem glänzenden der Helligkeit, die so hell war, dass man ihn nicht sehen kann. So erschien Krishna zum Beispiel im Alten Testament als brennender Dornbusch für Moses und seine das Volk der Israeliten. Nicht, dass, da brannte dieser Busch, ohne dass der verbrannt wurde. Da war nur so ein Feuer zu sehen, was so hell war, dass man es sehr schwierig für die Augen war, es zu ertragen. Nicht? Und so war jetzt Vishnu da erschienen. Und die Schar der Devatas versuchten jetzt ausfindig zu machen, wer ist das? Wie heißt nochmal Kena, wie hattest du das Wort nochmal erklärt, bitte, Martin? Wodurch? Ja, wodurch? Kena Upanishad. Martin hatte gestern da wodurch gemacht und jetzt, danke, ich hatte echt eine Illusion über dieses Wort in meinem Kopf und dann jetzt geht das viel besser, wo ich das. Die Halbgötter kamen also hin und sahen Brahma und Shiva, aber sie wussten nicht genau, wer diese dritte Person war. Und als erstes wurde Vayu geschickt, herauszufinden, wer diese dritte Person war. Und er ging also hin und fragte zunächst einmal, meine liebe großartige Persönlichkeit, er redete gleich auf diese dritte Person an, wer bist du? Und Vishnu antwortete daraufhin, sag zunächst einmal, wer du bist und was du kannst. Ja, sagte Vayu, ich bin Vayu und ich kann alles in diesem Universum durch meine Macht fortreißen. Vayu ist jetzt, ich möchte jetzt das auf zwei Dimensionen gerne verstanden möchten. Zunächst einmal ist er der Wind, diese Kraft des Windes, ihre personifizierte Form in dieser machtvoll. Er kann ganze Berge entwurzeln und wie wir hören nach der vedischen Beschreibung, werden die Planeten durch Windseile gehalten an eine gedachte Zentrifuge oder wie nennt man das? So eine Achse war das Wort. So, Vayu kam also diese machtvolle Kraft, dieser Kraftprotz sozusagen, dieser Arnold Schwarzenegger unter den Devatas, kam also und sagte, ich bin Vayu und was kann ich? Ich kann alles wegreißen. Gut, sagte Vishnu und nahm ein Strohhalm, blase ihn hinfort. Und da stürzte sich der machtvolle Vayu auf den Strohhalm und konnte ihn nicht einen Millimeter bewegen und ging gedemütigt weg. Das war ihm noch nicht passiert. Er kann nämlich selbst Ananta Shesh wegblasen. Daraufhin kam Agni hervor. Man wählte ihn, weil er auch so schön loderte. Agni ist überall da, wo Feuer gegenwärtig ist. Da ist Agni. Ist auch das Feuer der Verdauung, ein bestimmtes Feuer im Magen. So, wer bist du? Fragte Vishnu. Ich bin Agni. Und was kannst du? Ich kann alles entfachen. Daraufhin warf ihm Vishnu ein Strohhalm hin und fragte, entfache diesen.
Und Agni stürzte sich mit seiner ganzen Gewalt darauf, konnte ihn aber nicht entfachen, konnte ihn auch nicht verschlingen und zog gedemütigt davon hinweg. So, es geht weiter in der Kena Upanishad. Schließlich wurde Indra geschickt und Indra ist sehr intelligent und daraufhin verschwand Vishnu und stellte an seiner Stelle Uma hin, die Frau von Shiva. Und Uma fragte also Indra, weißt du, wer diese Persönlichkeit eben war? Nein, ich weiß es nicht, sagte Indra. Und Uma unterwies ihn dann, das ist niemand anderes als Vishnu, durch den, darauf kommt es, durch den alle Devatas ihre Kraft haben. Durch den auch, und das wird, von Shiva wird diese Frage am Anfang der Kena Upanishad gestellt, wodurch denn alles geschieht, wodurch das Prana geht, die Lebenskraft, den der Atem und so weiter und so fort. Das geht durch Vishnu. Also es ist Vishnu, der das ermöglicht, dass das funktioniert. So, damit sind wir letztendlich von der auf der höchsten Form der persönlichen Dimension, nämlich auf Krishna oder Vishnu, wenn Krishna im materiellen Universum erscheint und dieses Universum erhält und auch das Dharma erhält, ist er Vishnu. Tut er das als Vishnu, der weltzugewandte Aspekt Gottes, sagen wir manchmal. So, dieser Krishna lässt alles laufen. Er ist die Kraft im Atmen, er ist die Hitze in dem, was heiß ist, er ist die Intelligenz der Intelligenten. Durch ihn funktioniert dieses ganze Universum so, wie es funktioniert. Er selber existiert jedoch in einer nicht materiellen Form. Es gibt auf der ersten Stufe der Gottesverwirklichung eine Meditation über die universale Form Gottes, wo man meditiert über Gott als Universum. Die Flüsse oder die Flüsse werden als Venen dieser universalen Form betrachtet, die Berge als die Knochen, die Vegetation als die Haare, die Vogelwelt wird als Zeichen seines künstlerischen Sinnes betrachtet. Die anziehende Natur der materiellen Welt, auch der Illusion, die man zum Beispiel als Anziehung zwischen den beiden Geschlechtern spürt, wird als das Blecken der Zahnreihen der universalen Form betrachtet. Tod wird als sein Anus betrachtet. So gibt es also verschiedene Meditationshilfen über das Universum, durch die wir Gott näher kommen können. Doch letztendlich wird es in der vedischen Literatur klar gemacht, dass Krishna oder Gott etwas nicht für die Sinne nicht materiell Erfassbares ist. Es wird wieder ein Beispiel gegeben in der Svetashvatara Upanishad. Krishna ist in dieser Welt genauso versteckt wie die Butter in der Milch. Nicht? Es ist zunächst einmal für die Augen nicht erkennbar, dass in diesem der Milch so ein Brotaufstrich wie Butter gegenwärtig ist oder wie das Öl im Sesamkern. Das sind materielle Beispiele, durch die die Vedas versuchen, unseren Blick, der auf die materielle Welt gerichtet ist, auf das Unsichtbare, was nicht ausgedrückt werden kann, mit materiellen Worten zu richten, auf Krishna, der letztendlich mit seinen vielen Eigenschaften eine transzendentale Persönlichkeit ist, welche nur verstanden werden kann, indem man über Krishna hört, so wie er ist, wie er sich mitteilt, zum Beispiel durch Shabda Brahman, durch die transzendentale Klangschwingung der vedischen Schriften. Das fand ich sehr nice. Also ich glaube, Martin hat einen festen Platz in all unserem Herzen erobert. Ich muss sagen, ich bin natürlich sehr kritisch, wenn ich Vorträge höre, aber es hat mich sehr begeistert, diesen einen Punkt zu hören, wie er sagte, dass selbst die Sprache, die vedische Sprache, ihre Wurzel in der Transzendenz hat. Das Wort war bei Gott, das kennen wir ja schon aus unserer judeo-christlichen Tradition, aber dieses spirituelle Wort, wie das von spiritueller Kraft erfüllt ist, das ist was, was neu für uns ist. Diese Schriften haben eine spirituelle Kraft, deswegen sollen wir die Sanskrit-Worte, diese transzendentale Schwingung integrieren in unseren Sein, und dann, wie Rajavidyas gestern auch, fand ich sehr nice, am Anfang ausgeführt hat, können wir von diesen der transzendentalen Schwingung geleitet werden durch unser materielles Dasein. So, der Devotee geht also mit seiner Aufmerksamkeit ganz zur Transzendenz, verfolgt die Dinge dieser Welt bis in ihren transzendentalen Ursprung hinein und weiß selber, dass auch er ein nicht dieser physische Körper ist, sondern eine spirituelle Seele in diesem Körper. Er weiß, dass es eine spirituelle Seele, nämlich den Hiranyagarbha, in diesem Universum gibt, also Krishna selber, der für diese Vorgänge im Universum verantwortlich ist und der die Kraft selbst den Devatas, den gewaltigen Regulatoren des Universums gibt und ist somit in seiner Wirklichkeitssicht immer in der Transzendenz verankert. Mit diesem Sicht verführt er dann sein Dharma, sein Verständnis von Dharma. Er will keine materielle Belohnung haben für das, was er ausführt. Tatsächlich, der Gottgeweihte ist sehr, sehr, sehr vorsichtig, was materiellen Reichtum betrifft. Deswegen ist ein wichtiges Prinzip im Krishna-Bewusstsein, dass man sich vom materiellen Reichtum zurückzieht. Denn dieser materielle Reichtum kann ankern wirken. Es gibt vier Dinge, die hinderlich sind und die allesamt materiell sind. Nämlich Janmaishvarya Shrutashrim hier. Edamana Madhapuman Naiva Hadyabidhartum Vai Tvam Akinchana Gocharam. Das ist taucht im zweiten Kanto auf. Er sagt, Janma, Geburt, das ist eine materielle Bestimmung. Keiner soll so stolz sein auf seine Herkunft. Ich bin Schweizer, wir haben nicht Weltkriege gehabt bisher. So habe ich sehr oft, als ich in der Schweiz war, habe ich sehr oft so stolze Schweizer gesehen, die sich so viel einbildeten auf ihren Frankli, der so im Weltkursus steigerte, sich immer steigerte und keine so weiter. Ich weiß, dass das nicht auf unsere Ferienlagergäste zukommt. Die würden diese Leute, das habe ich jetzt gelernt, als Bünzlis betrachten. Ich komme aus einer hohen aristokratischen Familie. Meine Eltern waren allesamt gebildete und reiche Millionäre. Deswegen bin ich was Besonderes. Oder ich bin ein Brahmana. Ich habe meine Geburt in einer Brahmanenfamilie genommen und bin mehr wert als die Gottgeweihten aus dem Westen, die mal Fleisch gegessen haben und vielleicht auf dem Hintersitz eines Autos gezeugt wurden oder am Strand, ohne die Sanskaras zu kennen. So, Janma, Aishwarya, Reichtum. Viele Leute denken, die Devotees, die sind nicht vermögend, deswegen sind sie nicht interessant für mich. Oder auch Haushälter denken in Indien, ach, die, seht ihr, Reichtum ist doch letztendlich, was zählt. Die Sannyasis kommen an, zu unserem Türe und betteln nach Milch und Butter. So denken manche Haushälter. Wir sind mehr wert als die Sannyasis. Dabei verstehen sie nicht, dass die Bettelmönche herumziehen, um sie zu erleuchten im spirituellen Leben. So, Aishwara, Shruta, Gelehrsamkeit, weltliches Wissen, das ist eine andere solche Dinge, materielles Hindernis. Und schließlich schrieb ihr, einen tollen Körper, der anziehend aussieht. So, diese vier Sachen verhindern, dass man sich mit Gefühl oder mit Aufrichtigkeit an Krishna wendet. Und deswegen will der Gottgeweihte diese erstrebten Ziele der Materialisten nicht haben. Das sind Hindernisse für ihn. Der Devotee letztendlich, der Fortschritte macht im spirituellen Leben, er betet so zu Krishna: Oh Krishna, ich habe einen materiellen Körper, aber dieser materielle Körper ist nicht mein wirkliches Selbst. aus diesem materiellen Körper werden verschiedene Störungen kommen, während ich mein spirituelles Leben führe. Ich werde hungrig sein, ich werde durstig sein, ich werde müde sein, ich werde krank sein, ich werde sterben. Das werden Hindernisse sein, die mir aus dem Körper herauskommen. Aber ich habe keine wirkliche Notwendigkeit für diesen Körper. Bitte helf mir, dass ich von diesem Nebel der Illusion, die auftreten wird durch meinen materiellen Körper, hindurchgehen kann, wie durch ein Schneegestöber und deinen Lotusfüßen näher kommen. Und so will der Gottgeweihte letztendlich nur eines, er möchte in den Ozean der reinen Liebe tauchen. Zuerst kommt es so, dass er Rasa entwickelt, einen Wohlgeschmack in der Beziehung zu Krishna, und dann dreht sich das Wort Rasa um, also jetzt nicht auf dem Blatt Papier, die Bedeutung, und es wird, die Silben werden umgedreht und es wird Sara. Sara heißt, eine Bedeutung von Sara ist Essenz, und das andere, die andere Bedeutung ist Pond oder Teich. Der Gottgeweihte wird erstmal eine Art Beziehung zu Krishna spüren, auch der neue Gottgeweihte, die noch ein bisschen, die noch nicht seinen ursprünglichen Rasa wiedergibt. Wir zum Beispiel, wenn man uns fragt, warum bist du im Krishna-Bewusstsein? Also da werden verschiedene Devotees Verschiedenes sagen. Manche werden sagen, ich fühle mich hier einfach so wohl, oder ich kann hier Wissen erwerben, was mir sehr hilft in meinem Dasein, mich selber zu erkennen, die Welt zu erkennen und so weiter. Und auch zu verstehen, dass ich ein Teil Gottes bin. Das sind so die Anfangsmotivation. Jnana und Karma. Karma sind so Wohlfühlen, man fühlt sich geborgen, und Jnana, man hat Wissen. Dann kommt der Gottgeweihte, aber hinterlässt Jnana und Karma hinter sich und kommt langsam zur Essenz. Das heißt, zu Liebe. Liebe zu Krishna. Und diese Liebe ist der höchste Wohlgeschmack, den es geben kann. Nun wird jemand sagen, ha, nun macht der Satchinandan Swami genau das, was er verurteilt. Er verspricht ein materielles Ziel. Er sagt, es ist toll, es ist der größte Wohlgeschmack, Liebe zu Gott zu entwickeln. Und so peitscht er in seiner Zuhörerschaft den Wunsch nach, Gewinn wieder auf. Das ist doch inkonsistent. Aber ich möchte euch jetzt diesen höchsten Gewinn, diese transzendentale Liebe, zu einmal schildern. Es ist der höchste Wohlgeschmack. Doch dieser transzendentale diese Liebe lässt sich nicht kategorisieren durch irgendetwas in dieser Welt. Ich meine, ich glaube, ich kann hier nicht so total da reingehen in dieses Thema, aber nur um es zu sagen, ich habe neulich die Brihad Bhagavatam Gita gelesen, das absolute, also wirklich ein Buch mit Offenbarung, kann man sagen. Und da wird beschrieben, wie diese transzendentale Liebe zu Gott die Bewohner Krishna, Bewohner von Krishna Loka sind so in Liebe zu Krishna versunken, dass sie zum Teil auch einen anderen Bereich der Liebe eingehen, den wir nicht kennen, wie Pralamba, nämlich der Trennungsschmerz von Krishna. Wenn Krishna das Dorf von Vrindavan verlässt, dann werden die Leute fast unfähig, etwas zu tun. Sie denken die ganze Zeit an Krishna. Radharani wirft sich im Trennungsschmerz manchmal auf den Boden. Und selbst wenn sie im Schlamm landet, dann wird der Schlamm sofort fein pulverisierter Staub, weil sie so heiß ist vor Trennungsschmerz. Nun, wir mögen denken, oh, das ist ja, die muss zum Psychiater, das geht ja nicht, das arme Kind, nicht? So würden wir sofort reagieren in unserem weltlichen Verständnis. Aber das ist eines der, wie Pralamba, diese Trennung von Krishna, ist eines der Formen, wo der Devotee mit Krishna Gemeinschaft pflegt. Ist also, wie ihr seht, etwas völlig Unverständliches für uns. Wie kann man durch Trennung Gemeinschaft pflegen? Wie Pralamba Seva ist eines der größten Geheimnisse in unserer Gaudiya-Tradition, in der spirituellen Tradition, etwas, was Chaitanya Mahaprabhu gelehrt hat als das, das höchste Geheimnis unserer, der Spiritualität, die wir ausüben. So ein Devotee dazu kommt, auch im auch hier, während er noch in der Welt ist, sich so stark von Krishna getrennt zu fühlen, dass er in dieser Trennung mit Krishna zusammen ist. Das können wir nicht verstehen. Also ich weiß, ihr könnt es psychologisch jetzt erläutern. Ja, das kennt man, kann man sich ja gut vorstellen. Das habe ich auch manchmal, wenn ich an meine Geliebte denke und so weiter. Ist aber absolut nicht das, was ihr denkt. Die Bewohner von Vrindavan funktionieren überhaupt oder werden gehalten durch diese transzendentale Liebe. Wenn Krishna zurückkommt aus dem aus dem Wald, dann können die ganzen, dann kommen die ganzen Waldtiere kommen mit ihm. Rehe und Kraniche. Alles Mögliche. Also ich weiß nicht. Es gibt dann auch die Dschungelkühe. Die habt ihr auch noch nicht gesehen. Es gibt Dschungelkühe in Vrindavan. Sehr interessante Tiere. Die es, glaube ich, auch nur jetzt auch in diesem Boma-Vrindavan, auf dem Vrindavan in dieser Erde gibt. Man kann die manchmal auflauen und sieht sie. Das sieht sie sehr interessant aus. Naja. Die kommen dann an das Dorfrand von Vraja und begleiten Krishna und können sich nicht trennen und warten am Dorfrand, bis Krishna am Morgen wieder rauskommt. Wenn Krishna an den Bäumen vorbeigeht, springen die plötzlich auf in duftenden Blühen. Das sind so ihre ekstatischen Symptome. Die Vögel, die fliegen ständig über Vrindavan hinweg, um Krishna zu sehen. Es gibt sogar ein... dass manche Vögel können sich nicht trennen von Krishna und können, wie hieß es, und fliegen deswegen immer über Vrindavan. Und Radharani, die wollte das nicht, weil diese Vögel durch ihr wehleidiges Klagen, Krishna, wo bist du, so ein Geräusch machten, dass Krishna nicht rasten konnte. Und deswegen hat Radharani besonders die Krähen verflucht. Sie können erst morgens um 11 Uhr wieder nach Vrindavan kommen. In der Nacht dürfen sie nicht da sein. Das, wenn ihr nach Boma Vrindavan, dem Vrindavan in dieser Welt geht, werdet ihr noch immer sehen, dass die Krähen, obwohl die sehr gesellschaftsfähig sind, also unter Menschen fühlen sie sich immer wohl, erst um Punkt 11 kommen die ersten Krähen nach Vrindavan rein, weil da dieser Fluch von Radharani ist, die soll nicht stören, dass Krishna rasten kann. So, was ich ausdrücken möchte mit diesen Beispielen ist, dass also alle, selbst die Bäume und die Tiere, ganz zu schweigen von den Menschen, von dieser transzendentalen Liebe zu Krishna inbegriffen sind, die den Geweihten völlig verbindet mit Krishna. Und das ist, was der Gottgeweihte will. Ist kein materieller Belohn, kein materieller Gewinn. So, jeder, der ein spirituelles Leben führt, sollte sich über diesen Punkt bewusst werden. Er sollte die materielle Dimension, die Wie-Dimension, in der wir uns hauptsächlich befinden und wirken, hinter sich lassen und auf diese Dimension der Persönlichkeit, letztendlich Krishnas eigener Persönlichkeit,